Morgen, meine Damen und Herren. Ja, ja, das ist tatsächlich, das habe ich ja gestern schon bei Vorlesung gesagt, ich muss also meine Emotionen zügeln, dass das da hier alles da zusammenfällt. Außerdem ist es ein bisschen hoch, ich bin halt, ja. Die Beine müssten etwas länger sein, aber es ist halt so, wie es ist.
Das Mikrofon stört Sie nicht so.
Nein, da kann ich gerade so drüber kommen. Ja, gut. Wissen Sie ja, da jedes Jahr, mir hat also die Verwaltung da so einen Zettel gegeben, den soll ich rumgeben, dass man sich da einträgt. Dass man das da durchgehen lässt. Ich glaube, das reicht, was da drauf steht. Wir fangen ja heute an mit dem Descartes. Die Frage ist, ob jemand noch etwas nachtragen oder einwenden ergänzen möchte zu dem, was wir beim letzten Mal noch besprochen haben, wenn wir noch bei Montaigne waren. Wer keinen Text hat, müsste irgendwie beim Nachbar reinschauen oder so. Wir stehen also auf der Seite 123, René Descartes. Ich habe schon wiederholt gesagt, der gehört für mich zu den verleumdetsten Leuten der Philosophiegeschichte. Es ist wirklich betrüblich. Manche sagen ja, am schlimmsten hat es die Sophisten erwischt. Kann man ja vielleicht auch sagen. Aber jedenfalls, Descartes ist besonders arg dran. Zum Beispiel Professor Krüger, das ist der Hauptlehrer von Professor Scheffler gewesen, nachdem es ja hier einen Preis gibt im Haus, der schreibt in seinem Buch da über die Geburt des modernen Selbst, dass eben der Descartes ein Heuchler und Leugner, eigentlich ein versteckter Atheist gewesen sei und das nicht gezeigt hat, um da eben keinen Ärger zu bekommen. Und das kann man immer wieder lesen, bis heute. Es gibt dann auch wieder Stimmen, zum Beispiel bei dieser Einführung in Descartes von Holz, der sagt wenigstens, er lässt es offen. Also es gibt die einen, die behaupten, er sei ein verkappter Atheist und anderen, die sagen, nein, er sei ein gläubiger Christ. Dass es damals ein gefährliches Zeitalter war, da im Dreißigjährigen Krieg, das weiß man. Und er hat sich ja dann auch dann nach Holland begeben, wo man sich am freisten dann noch bewegen konnte und hat auch dort Prozesse an den Hals bekommen, die dann befreundete Fürsten wieder für ihn abgefangen haben. Das muss man schon mitsehen. Aber so, ich habe mich eine ganze Weile sehr intensiv mit ihm befasst, seine Briefe gelesen und dergleichen. Ich meine schon, dass man sagen sollte, der ist wirklich ein überzeugter Christ gewesen und Katholik hat sich da bemüht drum. Er war halt im Konflikt mit einem Jesuiten, wo er meinte, der sei obendrein noch irgendwas Ranghöheres, ein General sogar hat er gemeint, dass der wäre Provinzial und sind ja dann seine Werke gar nicht so lange nach seinem Tod auf den Index erstmal gesetzt worden. Aus seinem Konflikt. Und erkläre ich immer den Leuten, auf den Index sind nicht bloß Sachen gesetzt worden von Atheisten, sondern einfach Dinge, die die Kirche damals für gefährlich fand. Index hieß Verzeichnis der Bücher, die ein braver Katholik nicht lesen sollte, weil sie sahen das gefährlich. Da gab es dann Bücher mit unanständigen Geschichten drin, damit die da keine sexuellen Versuchungen haben. Und dann gab es Bücher, wo gewagte, noch nicht mal falsche, erstmal falsche, aber auch gewagte Thesen drin standen, die man sagen, die sind gefährlich für den Glauben. Es ist damals ja auch irgendwann dann die Kritik der reinen Vernunft auf den Index gesetzt worden, obwohl man präziser sagen muss, nicht die Kritik der reinen Vernunft, sondern nur die italienische Übersetzung der Kritik der reinen Vernunft, weil immer nur auf den Index das kam, was dann zugrunde lag, den Zensoren und was dort beschrieben war. Da legt also der Kollege Fischer mal Wert drauf, dass das also nicht die Kritik der reinen Vernunft selber war. Aber damals, als ich noch studierte, musste man für solche Dinge, wenn man ein braver Mensch war, hat man sich dann eine Indexerlaubnis geholt, nicht? Damit man die Bücher dann aus der Bibliothek überhaupt lesen konnte. Das sind so Dinge, die da auch nochmal hineingehören. Man hat ihm auch vieles vorgehalten, bis hin eben zu dieser Erfindung, die man dann behauptet, des Genius Malignus, wie man deutlich sehen muss, er hat damit nur reagiert auf das, was er bei den Theologen vorfand. Das gehört nämlich zum Nominalismus des Spätmittelalters. Da haben Theologen darüber nachgedacht und gesagt, Gott ist allmächtig und wenn ich seine wirkliche Allmacht denke, sagten die, dann kann er doch nicht in die engen Grenzen unserer Logik eingepasst werden. wenn er in die Grenzen unserer Logik eingepackt wird, dann habe ich ihn ja schon verendlicht, haben die gemeint. Also ob das eine Erweiterung der Macht und des Wissens Gottes wäre, wenn der auf einmal meinen könnte, es gäbe viereckige Kreise. Also das ist, aber das haben die gemeint. Die haben auch vertreten, dass er etwas ungeschehen machen kann, was passiert ist. Weil sie einfach gesagt haben, also Allmacht ist Allmacht und das reicht über unseren Geist hinaus. Tatsächlich ist es so, wenn ich sowas behaupte, dass das, was für uns viereckig ist, für Gott ein Kreis sein kann und was für uns ein Kreis ist, für Gott viereckig, dann kann man das noch sagen und dann gar nichts mehr. Denn dann gilt das von jedem Satz, den man äußert und dann kann man überhaupt nichts mehr sagen. Das war ja der Ausgangspunkt der großen Philosophen am Anfang, dass Platon sagt, wenn man den Nicht-Widerspruchssatz nicht hält, wenn man also sagt, zur gleichen Zeit und unter derselben Rücksicht reden wir jetzt über Descartes und reden nicht über Descartes, dann sagt er, hat man sich selbst und dem Gegner den Mund vernäht, das sagt der Platon. Und der Aristoteles sagt, dann unterscheidet man sich nicht mehr von den Pflanzen, weil man dann überhaupt nichts mehr sagen kann. Also es ist nicht so, dass je frommer ein Satz ist, desto richtiger. Sondern es gibt durchaus Sätze, die meinen, sie wären fromm, aber in Wirklichkeit sind sie völlig untauglich und unsinnig. Und das geht nicht. Aber es gab also damals diese sogenannten Nominalisten, die sagten, Gott könne genauso statt der Nächstenliebe den Hass befehlen. Das läge ihm alles bei ihm, da könne man nicht einfach so bei der eigenen Moral oder Vorstellung bleiben. So wie eben der Heraklit damals gesagt hat, Gut und Böse ist ein Unterschied, den wir Menschen machen. Für die Gottheit ist das alles irgendwie eins. Ich wiederhole mich, solche Sätze sagen heißt überhaupt nicht mehr reden und handeln können. Und deswegen entsteht dann ja in der Neuzeit dieser Gedanke zu sagen, wir müssen so leben in unserem Völkerrecht, in all den Dingen, et si Deus non daretur, als ob es Gott nicht gäbe. Ich muss ein Völkerrecht entwerfen, muss eine Ethik entwerfen und kann nicht mehr zurückgreifen auf die Religion, wenn das Gott sein soll. Also das sind diese beiden Gründe. Das erste, dieser Streit der Christen untereinander, 30-jähriger Krieg, Europa in Blut und Tränen untergehend. Und wo es die einzige Lösung war zum Frieden, dann von Osnabrück und Münster, zu sagen, wir machen die Religion zur Privatsache. Das hat jetzt nichts mehr verloren in der Politik. Privatsache hieß damals natürlich Privatsache der Fürsten. Die hatten aber dann die Pflicht, ihre Leute auswandern zu lassen. Und heute in der Demokratie ist jeder sein eigener Fürst und es gehört Privatsache. Und jetzt erleben wir ja gerade jetzt in der Gegenwart diese Zuspitzung nochmal, dass aus der positiven Religionsfreiheit eine negative Religionsfreiheit wird. Das heißt, dass Agnostiker und die Leute nennen sich Religionskritiker, aber das habe ich auch schon öfter angesprochen, die dürften nicht Religionskritiker heißen, das ist schon eine Etikettenfälschung, sie müssten Religionsgegner heißen, denn Kunstkritiker wollen ja nicht die Kunst abschaffen und Filmkritiker nicht den Film, sondern das müsste tatsächlich Religionsgegner heißen, dass die sagen, wir sind auch eine Konfession und wir dürfen die Religionsfreiheit nicht mehr auf die Religionen beschränken, sondern müssen das auf alle Weltanschauungen beschränken. Und wir fühlen uns eben gekränkt und beleidigt, wenn man da überall über Kreuze stolpert oder so. Das muss also aufhören. Das ist ja der Punkt, den wir heute im Moment haben bei uns und wo Beschwerden dieser Art da an den Gerichtshof ja Aussicht auf Erfolg haben immer im Moment, wenn das da jemand unternimmt. Also, das ist der Hintergrund und vor diesem Hintergrund, diesem Zusammenbrechen der bisherigen Scholastik, diesem Denken einer Ordnung, wo an der Spitze dieser Ordnung das Göttliche steht und wo sich deswegen der Skeptizismus und der Zweifel ausbreitet und man sagt, was soll man denn überhaupt noch machen? Da versucht eben Descartes eine Neubegründung. Und ist deswegen, wenn man bei Hegel schaut, in der Phänologie oder in seiner Philosophiegeschichte, in seiner Geschichte der Philosophie oder Philosophie der Geschichte, wo er sagt, mit Descartes beginnt eben eine neue Zeit. Und der steht dann im Streit bis heute. Um es gleich vorweg zu sagen, bei aller wirklichen Zuneigung zu Descartes, die ich habe, gibt es halt einen wirklich ganz betrüblichen Punkt, wo etwas fehlt. Das ist das, was vor allen Dingen auch Spähmann immer so stark macht. Das ist der ganze Bereich des Lebens. Descartes gehört erstmal zu den sogenannten Rationalisten. Das heißt, er sagt, ich gehe vom Denken aus, das finde ich nicht schlecht. Die Frage ist nur, ob man eben beim Denken bloß vom Denken und bloß von der Vernunft ausgehen kann oder ob man nicht sagen müsste mit Weizsäcker, dass zur Vernunft gehört, dass sie sich nicht allein für vernünftig hält. Vernünftige Leute halten auch andere Leute für vernünftig, während man bei Leuten, die nicht so besonders vernünftig sind, sehr leicht feststellt, dass die anderen Leute für blöd halten. Das ist, wenn man immer so ein bisschen von sich ausgeht beim Urteilen, damit hängt das etwas zusammen. Ne? Also das steckt da schon mit drin und dann sagt also Gabriel Weizsäcker, Vernunft ist nicht allein vernünftig, was gibt es noch für zwei andere Vernünfte, sagt er. Das eine ist die Tradition, die nicht begründet werden kann, weil die damals nicht begründet haben, wo man aber hinhört. Sowohl Plato wie Aristoteles kommen immer wieder bei wichtigen Fragen darauf zurück, sagen, die Weisheit der Alten. Was die gesagt haben, das lassen wir uns erstmal gesagt sein. Das heißt nicht, dass wir das einfach fraglos übernehmen, aber wir nehmen es mit hinein in die möglichen Quellen der Wahrheit. Begründen heißt ja auch nicht zwingend beweisen. Begründen heißt Gründe vorlegen. Und es gibt nichts, wo es nicht Gründe auch dagegen gibt. Für uns mit unserer Art von Empfinden. Daher hat die Scholastik das ja genauso gemacht. Die fängt, dieser Aufbau der Question ist, wir haben ja geredet, fängt immer so an, dass der Thomas immer erstmal schreibt, es scheint das nicht. Sein großes Kapitel über Gott fängt damit an, als erster Satz geht das los, es scheint so, dass es Gott nicht geben kann, denn es gibt das Übel und das Böse in der Welt. Und wenn es das Übel und das Böse gibt, kann es nicht mehr das absolute Gute geben. Sagt er, sonst gäbe es ja gar kein Übel und Böses. Also er fängt immer mit diesen Einwänden an, um sie dann aufzunehmen. Ich nenne das nur als ein Beispiel dafür, dass es so gut wie nichts gibt, wo man sich nicht auch einen Gegengrund nicht bloß ausdenken kann, sondern wo er sich zum Teil aufdrängt. Und zu behaupten, man hätte für eine bestimmte These 100% Gründe dafür, das ist meine private Definition von Ideologie. Dass jemand nicht zugibt, dass es für eine bestimmte Ansicht auch Gegengründe gibt und dass man die gewichten muss und dass man dann sagt, trotz dieser Gegengründe, die ich beantworten kann oder vielleicht auch nicht so richtig, überwiegen für mich die Gründe für. Deswegen ist das eine Sache des Gewissens, der Gewissenhaftigkeit, die hier mit hineinkommt. Und deswegen gibt es in der Philosophie, in den wesentlichen Fragen, keine zwingende Argumentation. Zwingend argumentieren können Sie in der Mathematik, weil das nicht unmittelbar mit Menschen zu tun hat. Sie machen bestimmte Voraussetzungen. Und innerhalb dieser Voraussetzungen, in der Dimension, wo Sie sich bewegen, da kann man dann konsequent weiter folgern. Ich kann also zeigen, dass zum Dreieck zwei Rechte gehören. Zum Beispiel, solange ich in der flachen, in der planimetrischen Geometrie bleibe. Wenn ich das auf dem Globus male, sieht es schon wieder anders aus. Nicht? Da sind es dann drei Rechte. Aber ein normaler Dreieck auf dem Papier sind zwei Rechte. Das kann ich zwingend zeigen. Aber in der Philosophie kann ich niemals was zwingend zeigen. Sondern ich kann es nur wohl begründen. Deswegen machen manche Leute, und ich finde es auch sinnvoll, den Unterschied zwischen Beweisen und Begründen. Man redet so schnell daher von Gottes Beweise und dann denken die Leute bei Beweis eben an mathematische Beweise und dann ist es natürlich falsch, das geht nicht. Manche sagen lieber Hinweis, aber das geht nicht, weil Gott ja nicht so rumliegt wie eben, was weiß ich, eine Stadt und dann kann man da einen Wegweiser drauf hinzeigen. So einfach geht das ja nicht, nicht? Der liegt dann irgendwo rum. Also sagt man vielleicht besser Begründung, Gottes Begründung. Argument für, dass das hingehört. In den Wissenschaften sucht man eben Beweise und tatsächlich ist ja in dieser Zeit, bei Descartes geht das ja noch irgendwie so in eins, Philosophie hat dann noch so den Namen für alle Wissenschaften mit, erst später wandern die ja aus der Fakultät aus. Nicht? Es gab ja, haben wir schon öfter angesprochen, klassischerweise ja eben nur vier Fakultäten. Da kam nichts anderes vor. Die untere Fakultät war die Artistenfakultät, also die Philosophie für alle. So, ich habe mir gedacht, das ist so wie heute so die College-Stufe oder so etwas. Und dann gibt es drei höhere Fakultäten, Theologie, Medizin und Juristerei. Und alles, was wir heute an Wissenschaften im Einzelnen haben, sind alle ausgewandert eigentlich aus dieser aus dieser Artistenfakultät, aus der Philosophie. Und waren eben früher Dr. Phil. sind extra benannt worden. Und deswegen ist das auch bei Descartes so. Dieser Text, den wir hier haben, als gedachtes Vorwort für die Prinzipien der Philosophie, wenn Sie dieses Buch anschauen, so dick ist es gerade in der neuen Übersetzung rausgekommen. Wir haben hier noch die alte Übersetzung von Buchenau, die ist 100 Jahre alt und das ist nicht mehr so die beste. Deswegen ist es bei meiner jetzt neu rausgekommen, aber entsprechend meiner teuer, ne, kostet 70 Euro dieser Band, der neue. Dieser Band besteht zu 80% aus physikalischen und chemischen Äußerungen, die im Nu überholt waren, auf die niemand mehr eingegangen ist dann hinterher. Es war so ein Versuch, das so spekulativ so anzugehen, aber dann kommt eben die galileische Physik und macht das eben auf anderen Methoden und da kommt was anderes raus. Was geblieben ist, ist sein prinzipieller philosophischer Ansatz. Das andere ist dann unter den Tisch gefallen, das, was ihm wichtig war. Aber er macht natürlich auch die Philosophie und es ist schön, dass hier der Herausgeber diesen Text hier aufgenommen hat, weil er in diesem Schreiben eben darstellt, im Irrealis, so im Potentialis, was er unter Philosophie versteht. Deswegen haben wir diesen Text hier drin. Das dient aber ganz den unmittelbaren Wissenschaften. Bitte fragen Sie einfach nach, wenn was zu schnell ging, wenn Sie noch was notieren wollten oder so, dann wiederhole ich das gern, bitte. Das war das ganze Mittelalter. Das war die klassische Universität, so war das an der Sorbonne oder so damals, so sahen die Universitäten aus, dass man diese Einteilung hatte, also die sogenannte Artistenfakultät. Ars hieß das, was heute Kunde heißt bei uns, nicht Künstler oder so etwas, sondern Ars ist eben die Kunde. Die Kunst, die Kunde, wie wir noch heute sagen, Heilkunst oder Kochkunst oder so. Also das ist, sind, und das waren zuerst mal die 7 freien Künste. Zunächst mal waren das so die Grundwissenschaften, die Grammatik und so, also Rhetorik und Dialektik war das sogenannte Trivium, daher kommt der Ausdruck trivial. Das waren also der Dreiweg, das war die unterste Stufe. Man könnte sagen, so diese Art von Sprachwissenschaften. Gestern in der Vorlesung haben wir davon auch kurz gesprochen, dass das da so der Dante da aufnimmt, also die Grammatik, die Dialektik und die Rhetorik. Wo in der Rhetorik dann, wobei man bei Rhetorik vielleicht gleich dazu sagen sollte, uns Germanen, dass das nicht einfach Rederei ist, sondern dass für den mittelmeerischen Menschen in der Antike der Rhetor der vollkommene Mensch war. Wir Nordländer denken eher so, besser als Reden sind die Taten. Das stimmt ja auch irgendwie, sagt die Bibel ja auch. Ne? Aber die Romanen und gerade also ums Mittelmeer ist es ganz wichtig, dass man redet. Und der eigentliche Bild des Menschen, ob bei den Griechen oder bei den Römern, wenn Sie gucken von Cicero de Oratore oder dergleichen, das ist zugleich eine Schilderung des wahren Menschen. Also er muss den richtigen Charakter haben, er muss gebildet sein, er muss all die Dinge haben, sonst kann man nicht wirklich, man überzeugt nur, wenn man selber überzeugt ist. Denn das war ja, Politik hieß ja damals nicht einfach so für die Massen, das ist ja die Plebs, sondern das war ja für gebildete Leute, die haben eben regiert und da geht es um Argumente. Und deswegen ist für den mittelmeerischen Menschen der Redner das eigentliche Bild des Menschen, das muss man mitsehen. Also Grammatik, die untere Stufe, eben, klar, Grammatik. Dann die Dialektik heißt, da steckt dann die Logik drin und all die Geschichten. Und in der Rhetorik geht es ums Beweisen und schon um diese Dinge. Und dann kommt das Quadrivium, die 4 Wissenschaften, das sind jetzt die Naturwissenschaften, also die mathematischen Wissenschaften. Das geht los mit der Arithmetik. Dann kommt nach der Arithmetik die Musik, weil die auch was mit Zahlen zu tun hat. Nicht? Der Pythagoras, der hat das ja gemerkt, wie er an der Schmiede vorbeiging, dass ein Stab, der doppelt so lang ist, dann eine Oktave tiefer klingt, als wenn er halbiert wird und so. Also die Mathematik gehört dort in die Musik hinein. Dann kommt die Geometrie. Geometrie heißt wörtlich Erdvermessung. Also was wir da so denken, dass da im Schulheft dann jetzt um die Dreiecke geht, das ist also schon eine Ableitung, das ist schon sekundärer. Es geht erstmal um die Weltvermessung und die oberste Form ist die Astronomie. Das waren die 7 freien Künste und die also jetzt durchgeführt und ausgedacht, das machte dann das, was die Artistenfakultät ausmacht auf akademischem Niveau. Bitte?
Das heißt, die 7 freien Künste.
Ja, ja, das ist das antike Wissen und wird dann ausgearbeitet, ist hinübergerettet worden. Das Spätantike von dort ja auch ins Christentum hinein Und das war der Aufbau der Lehre damals. Nicht? Darauf geht es zurück. Also es ist nicht im Mittelalter erfunden. Und die haben das nur übernommen und ausgebaut. Bitte?
Als Philosophie sind die sieben freien Künste
jetzt, oder? Ja, Sie merken, ich zögere, weil die Philosophie, Sie könnte so sagen, ist es das Material oder die Ausführung der Philosophie. Die Philosophie selber, die, zu der gehört jetzt noch die sogenannte erste Philosophie. Und die erste Philosophie ist das, was wir heute eigentlich Philosophie nennen, seit wo wir um die Grundsätze und Prinzipien reden, das, wovon wir gleich hier beim Descartes lesen werden. Und das hieß dann eben Metaphysik und wurde nochmal geschieden davon. Das hatten wir ja früher schon bei den Dingen, dass dort immer gesagt wird, die Philosophie besteht aus Physik, Metaphysik und Logik. Und Physik hieß da die Gesamtheit aller Naturphilosophien. Physis heißt die Natur. Von früher in aufblühen. Das ist, die Griechen denken halt, es ist schon interessant, immer so zu gucken, von woher so die Sprachen ihre Grundbestimmung nehmen. Natur kommt von Nasci, geboren werden. Natur ist auch das Zeugungsglied. Natur heißt, ne? Natura. Aber dann heißt es dann das Wesen, aber eigentlich heißt Natur das, was eben wächst. Und im griechischen Physis ist so, dass das Aufblühen, das sich entfalten, da steckt alles drin. Und dann müssen Sie an das denken, an die Mutter Natur, gibt ja keine Schöpfung. Und von dort her muss man auch mal nachvollziehen, wie shocking das mit dem Judentum und dem Christentum war für fromme Heiden. Warum die gesagt haben, die Juden und die Christen sind Atheisten. Dass sie sagen, die große Mutter Natur ist nichts anderes als ein Machwerk. Der Sonnengott ist eine Lampe für den Tag, so steht es in der Bibel. Und die Mondgöttin ist eine Lampe für die Nacht. Was ist denn das für ein Typ? Was sind denn das für Typen? Das ist das, was wir heute Naturalisten nennen, nicht? Die überhaupt keinen Sinn für Stil und Vornehmheit und für die Tiefe der Welt haben. Und das kann man noch sehen im dritten Jahrhundert, nach vierten Jahrhundert dann, im fünften, wie nach dem Sieg des Christentums die Heidenpartei unter der Führung der Neuplatoniker, Porphyrius und so gehört da hinein, nochmal versucht haben, beim Kaiser durchzusetzen, dass das fromme Heidentum wieder zum Zuge kommt. Das ist ein Text, den der jetzt der Papst gern zitiert, von dem Symmachus. Der war sowas wie der zweite Cicero, sagen die Leute. Der war damals der Führer der Senatspartei in Rom und war zugleich der Führer der Heidenpartei und hat eine berühmte Rede gehalten an den jungen Kaiser Valentinian zur Wiedereinführung des Altars und der Feier der Göttin Victoria. Und hat gesagt, wir sind doch alle unter demselben Sternenhimmel und niemand kann ihn ausschöpfen. Warum sind jetzt diese Christen so vernagelt und lassen nicht alles gelten? Es gibt so viele Sterne und so viele Wege, es kann doch nicht einer behaupten, er hätte den Weg zur Wahrheit. Und dann steht drin, omne verum latet, alles Wahre ist verborgen. Und jeder hat so irgendwie einen Blick auf was, so wie das heute die pluralistische Religionstheorie sagt. Das Real kennt niemand, sagen die dann, sondern jeder hat so seine Perspektive und da sind die Christen auch welche. Wenn die Christen also auftraten und sagen, das andere gibt es nicht mehr. Also das kann man schon nachvollziehen, wie das so die Leute da verschreckt hat. Das hat nochmal eine Dimension dazu, der Naturfrömmigkeit, dass wir in die Natur gehören. Das merken, wenn Sie zum Beispiel Camus lesen oder so, wenn der so in seinen Essays da über die Hochzeit des Lichts, dann sagt man, ist am Strand oder, und das ist das Meer und es ist der Thymianduft. Und alles dieses, das ist eben, und wir gehören mit zur Kultur, die Bienen summen und die Vögel singen. Also das ist Natur und darin gehören wir hinein, statt dass man das irgendwie da so wegnimmt und herauszieht. Der Feuerbach hat auch sowas gesagt. Er hat gesagt, dann haben die Leute keinen Sinn mehr für Brot und Wein und führen dafür die Eucharistie ein. Also das sind so Einwände, die nicht verstummen, die immer wieder kommen gegen die Juden und die Christen, dass sie kein vernünftiges Verhältnis zur Natur haben, weil die sagen, die Natur ist nicht das absolute Göttliche, sondern es ist eben ein, jetzt sagen die, Machwerk. Die Frage ist, ob ich Schöpfung als Machwerk denken muss oder ob das nicht ein Wort ist und ein Geschenk an das, was da gesagt wird. Da müssen wir dann noch drüber reden. Das ist eine andere Sache. Also Das ist also jetzt so diese Situation, diesen ganzen Umbruch. Und da fängt er jetzt an, versucht was aufzubauen. Also die sieben Künste, dann drüber geordnet die Metaphysik nochmal, als diese Frage nach den ersten Prinzipien. Das zusammen macht dann die Artistenfakultät aus. Und dann eben halt die drei anderen Fakultäten, das, bei denen ist klar.
Ne? Und wer ist in diese Klasse oder in diese Ausbildung gekommen, typischerweise?
Ja, alle, wieder, die studieren wollten, die da eben.
Ja,
da gab es alle die Dinge. Zum Teil gab es, auch haufenweise Stipendien für die Leute, wo das nicht da war. Damals waren die waren ja Landmannschaften, waren das noch vor allen Dingen in erster Linie. Und natürlich gab es da, das wäre ein Thema für sich, haufenweise Kämpfe, weil das zunächst mal ganz in der Hand des Weltklerus war, also soweit die Theologen waren und eben weltliche Kräfte. Und zugleich war das ja noch in diesem Bund von Thron und Altar, die Fakultäten, die Sorbonne, die haben ja geurteilt, was heute das Lehramt in Rom macht, über Wahrheit und Falschheit von Positionen haben die getan. Und dann kam dieser Einbruch, dass die Bettelorden da hinein wollten, die Dominikaner und die Franziskaner, und das waren wilde Kämpfe nochmal, bis sie sich dadurch gesetzt haben. Und dann wurde es später dann irgendwie, das war schon ein Schritt, überhaupt an die Universitäten zu gehen, denn zunächst mal war die Bildung an den Mönchsschulen, an den Abteien und Klöstern. Das war der erste Ausgangspunkt, ganz so die Frömmigkeit eingebettet. Und dann war das schon so ein Schnitt der Befreiung des Weltlichen oder sowas, könnte man sagen. Das wird jetzt übernommen und wird aufgebaut in den Städten, unabhängig von den Klöstern, und wird eben akademischer. Das sind so Entwicklungen, die dort hineingehören. Also, jetzt hier. Ich hätte also, das Ganze ist also ein Brief an den Monsieur Picot. Der Descartes hat ja selber die Sachen, die ihm ganz wichtig waren und hohen Rang hatten, Latein geschrieben, und Dinge, die so populär waren, Französisch. Und ins Französische hat dann seine Korrespondenz eben auch doppelt geführt, Französisch und Latein. Und hier, das hat er zuerst auf Latein geschrieben, die Principia, und dann hat der Picot es übersetzt, und da hat er sich auch darüber gefreut, dass das da übersetzt wird, und hat ihm diesen berühmten Brief geschrieben, in dem er so schreibt, was man da ins Vorwort machen könnte. Und deswegen druckt man heute immer das als Vorwort dazu ab, und das hat er hier ausgewählt. Ich hätte also gern erstlich darin auseinandergesetzt, was Philosophie ist, indem ich mit den bekanntesten Dingen anfinge, so etwa, dass das Wort Philosophie das Studium der Weisheit bedeutet und dass man unter Weisheit nicht nur die Klugheit im täglichen Leben versteht, sondern ein vollkommenes Wissen all der Dinge, die der Mensch erkennen kann, sowohl um eine Regel für sein Leben zu haben, wie um seine Gesundheit zu erhalten, wie um alle Künste zu erfinden, alle Artes. Nee, gehört da hinein. Also, was sagt er? Er sagt, Philosophie, das Studium der Weisheit. Das ist übernommen von Pythagoras. Das haben wir schon früher gelesen gehabt, ich erinnere mich noch mal dran. Das Ganze ging ja los mit der Weisheit, und dann kommt der Pythagoras und sagt, ich bin kein Weiser, ich bin nur jemand, der die Weisheit liebt. Und jetzt muss man gucken, wie die, das ist vielleicht auch mal klar, also so. Ich schreibe es mal gar nicht auf Griechisch, sondern schon auf Deutsch dahin, Philosophia. Die Griechen bilden solche Zusammensetzungen anders als wir Deutschen. Also wenn man zum Beispiel den Namen Philipp nimmt, da muss man noch ein H reinmachen, Philippos, das Phil heißt Phileo lieben, und Typos ist das Pferd. Also die Griechen sagen, ein Liebpferd. Während wir sagen, Pferde lieber. Wir setzen also das Objekt als erstes und setzen dann das Verb als zweites. Pferdeliebhaber, sagen wir. Die Griechen sagen, Liebhaber von Pferd, Philippos. Das heißt, der Pferdeliebhaber. So also hier auch. Ich mache also hier einen Strich. Das heißt also, wir würden sagen, ein Weisheit liebender, und Studere heißt sich bemühen um. Wir lieben, nicht? Befreundet sein mit, sich bemühen um. Und das machen jetzt die Griechen so, dass sie das vorwegstellen, Philo und dann Sophia. Jetzt ist die Frage, ob das jetzt wirklich die Liebe zur Weisheit heißt. Wir kennen alle die Stadt Philadelphia, nicht? Also das ist der Name. Philadelphia Das heißt, die Bruder- und Schwesternliebe. Phil und dann Adelphia. Adelphos heißt der Bruder, Adelphia heißt die Schwester. Es gibt kein Wort Adelphia im Griechischen, wenn Sie ins Lexikon gucken. Sondern es gibt nur ein Wort Adelphos, der Bruder, und Adelphia, die Schwester. Und wenn ich jetzt daraus eben ein feminines Substantiv mache, so wie hier, Philippos heißt der Pferdefreund. Wenn ich Pferdefreundschaft oder Pferdeliebhaberei sage, müsste ich sagen Philippia. Nicht? Ich hänge also die Endung, die wir hier dran hängen würden. Wir würden sagen Philia tu Hippu, die Liebe des Pferd, zum Pferd, nicht wahr? Die Griechen sagen Phil, Hipp und machen dann das Ia hier dran. Dann steht dann statt Topos Philia. Zum Beispiel Argyron heißt das Silber und dann auch das Geld. Phil Argyria ist jemand, der geldgierig ist, der das Silber liebt. Silberliebe, Phil Argyria, nicht? Phil Argyros ist das. Es gibt kein Wort Argyria, wenn Sie ins Lexikon gucken. Sodass man also hier sagen könnte, es muss gar nicht die Liebe zur Sophia sein, sondern es könnte auch die Liebe zum Sophon sein. Das Weise. Ich habe schon gestern gesagt, ich will mich hier nicht hinstellen und will als Deutscher jetzt behaupten, ich könnte besser Griechisch als die Griechen. Wenn die Griechen daraus gemacht haben, die Liebe zur Weisheit, nehme ich das natürlich zur Kenntnis. Aber ich wollte nur darauf hinweisen, dass ich genauso sagen kann, und Heidegger macht das zum Beispiel so, dass er sagt, eigentlich heißt Philosophia die Liebe zum Sophon. Und wenn Sie jetzt gucken beim Heraklit, in seinen dunklen Sätzen, da heißt ein Satz, Hento Sophon Monon, eines, das allein weise, will nicht und will doch Zeus heißen. Will mit dem Namen Zeus benannt werden. Zeus, der oberste Gott. Also das eine allein weise will und will nicht den Namen Zeus bekommen. Das heißt, in der religiösen Sprache geben wir Gott einen Namen, wir sagen Gott oder wir sagen Yahweh oder etwas, aber der Philosoph hält sich ein bisschen zurück und sagt, es ist das Absolute. Plato spricht durcheinander im selben Dialog. Die Götter, das Göttliche, der Gott, ein Gott, das ist überhaupt kein Problem für ihn, weil er sagt, wir können es doch nicht richtig greifen. Und vor diesem Hintergrund kann man also sagen, Hentosophon Monon, das eine allein weise will und will nicht Zeus genannt werden, mit der Kritik, die dann die Philosophie nochmal an diesen ganzen Zeus-Geschichten übt, nicht, die sie dann allegorisch auslegen, denn der Zeus war ja wirklich ein Halodri, das, klar, kommt das also nochmal hinein und deswegen hat sich ja dann auch das Christentum verbündet mit der Philosophie und nicht mit den Religionen. Ein Grundgedanke von Ratzinger und Benedikt XVI., dass sich das Christentum nicht mit den Religionen verbrüdert hat, sondern mit der Philosophie in ihrer Kritik an unangemessenen Gottesbildern. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, bei ihm zieht sich immer durch. War vorher schon in seinen Schriften und auch danach in der berühmten Regensburger Rede oder so. Immer geht es um diesen Punkt nochmal. Also dann könnte man sagen, Philosophie ist die Lehre vom Sophon, vom Göttlichen. Aber nochmal, als normalerweise verstanden, als ich bin nicht weise, aber ich studiere die Weisheit, ich bemühe mich um die Weisheit. Und das ist das, was auch hier Descartes sagt. Also die Philosophie bezieht sich auf das Studium der Weisheit, dann macht er, die Weisheit unterscheidet er von der Klugheit. Klugheit hat es nicht mit dem Ziel zu tun, sondern mit den Mitteln. Dann gibt es ja noch den Begriff klüglich, dann ist es überhaupt ganz hin, nicht? Das ist so eher das, was wir Cleverness nennen heute, nicht? Das ist nochmal eins weniger. Und deswegen kommt darauf an, wie übersetzt man das? Diese erste Kardinaltugend, die Klugheit, das sagen manche eben eher, das müsste man Weisheit nennen. Oder auch im Psalm, also dieser berühmte Psalm da auch von, wo Luther dann übersetzt hat, lehre mich meine Tage zählen, damit ich klug werde, heißt das bei ihm. Wenn Sie in der Einheitsübersetzung gucken, steht dann drin, lehre mich meine Tage zählen, damit ich weise werde. Dass ich darauf achte, ich lebe nicht unendlich lange, ich bin nicht der liebe Gott, sondern ich muss sehen, worauf es ankommt. Und das ist ja eine gute Regel für die Ethik. Nicht? Tu das, was du auf deinem Totenbett wünschen wirst, getan zu haben. Also könnte man sagen, das Gewissen ist das Vermögen des zweiten Futurs. Nicht, dass man das so einbezieht, statt einfach, der Versucher sagt immer einfach so, ja, so jung kommen wir nicht mehr zusammen und heute ist heute, machen wir einen drauf und jetzt denkt man nicht. Und dann sagt das Gewissen, tu das, wovon du auf dem Sterbebett denken wirst, dass du es getan hättest und da froh wärst. So formuliert es auch Ignatius von Loyola in seinem Exerzitienbuch. Er sagt, darauf käme es eigentlich an. Also das ist nicht die Klugheit im täglichen Leben, sondern die Weisheit im Blick aufs Ganze. Und dann sehen Sie auch, es geht hier dann darum, dass man richtig lebt. Bei Aristoteles kann man, das heißt das dann so in der Metaphysik, Philosophie treiben wir nicht, um zu wissen, was Ehrenwert heißt oder bedeutet, sondern damit wir Ehrenwert leben. Also Philosophie wird nicht einfach so gemacht, so zum Rumdenken, sondern bezogen auf. Also, dass der Mensch, und dann sagt er auch dazu, was wir halt wissen können, ein vollkommenes Wissen, aber nur soweit der Mensch das wissen kann. Und eine Regel für das Leben, für die Gesundheit, das ist ja für den Descartes so wichtig mit der Gesundheit, weil er von äußerst schwacher Gesundheit war. Seine Mutter ist bei der Geburt gestorben oder kurz danach und dann hat ihn eine Amme aufgezogen. Sein Vater hat gesagt, das wird ja sowieso nichts mit dem Würmchen, aber die Amme hat gesagt, ich probiere es. Und tatsächlich hat er überlebt. Aber so riskant, dass er, der war dann ein Jesuitenkolleg, dass er bis 11 Uhr schlafen durfte. Das will schon was heißen beim Jesuiten, nicht? Die anderen mussten früher raus, nicht? Weil der wirklich eben einfach so gefährdet war an der Gesundheit. Und das ist ja tragisch. Dann geht er dann da oben rauf in den Norden, weil die Königin Christine mit ihm reden will. Und die hat aber für Philosophie nur morgens Zeit. Dann lief er dann morgens um 5 durch den Schnee und kriegte früher eine Lungenentzündung und tot war er viel zu früh. Das war schon ein Jammer, dass dann so Schluss war auf die Weise. Deswegen hat er sich bemüht um eine wissenschaftliche Medizin. Die Medizin ist ja heute noch zum Teil eine Medizinkunde, eine Heilkunde. Und er sagt, ich möchte aus der Heilkunde eine Heilwissenschaft machen. Was ist der Unterschied? Kunde heißt, ich weiß, wie man das macht. Wissenschaft heißt, ich weiß, warum ich es mache. Kunde heißt, ich habe festgestellt, dieses Kraut hilft dagegen und das hilft dagegen und das hat man einfach so, man weiß nicht warum, aber das hat man so gemerkt und da weiß man dann, wie man damit umgeht. Aber Wissenschaft heißt, ich kenne die Gründe. Und das hat er als Programm gesetzt und es gibt eben, das ist gerade wieder jetzt ein Buch erschienen, dass da den Descartes und die Medizin da in Grund und Boden verurteilt, weil wir natürlich jetzt auch die Grenzen einer wissenschaftlichen Medizin sehen und entdecken wieder neu, wir brauchen einen Hausarzt und all die Dinge, die dahin gehören. Also die Kunde ist unverzichtbar. Aber wir sollten ja nicht unterschlagen, was tatsächlich wir auch gewonnen haben, dadurch, dass die Medizin eine Wissenschaft geworden ist in vielen Dingen. Vor allen Dingen im Kampf mit den Infektionskrankheiten natürlich und in der Chirurgie, da ist ja einfach also großartig, dass es dann auch da wieder Missbrauch und Exzesse gibt, ist klar. Und von dort her hacken die dann auf der kartesianischen Medizin rum. Aber vielleicht sind die philippinischen Wunderheiler doch nicht die beste Alternative dazu. Nicht? Also würde ich so meinen, das wäre dann die andere Seite. Also das muss man hier sehen, dass er die deswegen extra anführt. Das war für ihn ganz wichtig. Dass man da sieht, was man da machen kann. Und ich hätte weiter auseinandergesetzt, dass, damit dieses Wissen derart ist, es notwendig aus den ersten Ursachen abgeleitet werden müsse, sodass wer sich bemüht, es zu erwerben, und das heißt ja eigentlich philosophieren, mit der Erforschung dieser ersten Ursache, das heißt mit den Prinzipien, anfangen muss. Ich glaube, das leuchtet ein. Wenn ich etwas nur unter einem eingeschränkten Blick angucke, dann eigentlich muss ich ja, das haben die Hegelianer so gesagt, wenn ich irgendwas verstehen will, muss ich es einordnen ins Ganze. Davon leben ja gute Krimis nicht, dass irgendein Phänomen erstmal in sich einleuchtend ist und dann sehe ich einen größeren Zusammenhang und dann schlägt das einfach um, dann bedeutet das auf einmal was anderes. Weil es einen anderen Platz bekommt, wo das hingehört. Und eigentlich muss man, sagt der Hegel, das Ganze haben, um was Einzelnes zu verstehen. Das Problem ist dann, wie man überhaupt anfangen kann, was Einzelnes zu lesen. Nicht? Deswegen so exzessive Hegelianer sagen, man kann überhaupt nichts verstehen, wenn man irgendwas liest, wenn man erstmal das Ganze gelesen haben muss, was aber nicht geht. Das nennen die einen hermeneutischen Zirkel. Und ich habe immer gesagt, Bange machen gilt nicht. Und habe den Leuten gesagt, fangt mal an, die Einleitungen vom Hegel selber zu lesen, zu seinen Vorlesungen. Der muss ja wissen, wie er es machen will. Wenn die Leute also zum ersten Mal bei ihm saßen und er redet über die Ästhetik, dann hat er ja auch eine Einleitung gemacht, die die Leute erstmal hineinbrachte. Und deswegen soll man da, wenn man den Hegel studieren will, am besten diese Einleitungen in seine Vorlesungen lesen. Die sind gar nicht von ihm geschrieben, das sind Nachschriften. Aber die Leute haben sich damals mit den Nachschriften ja mehr Mühe gegeben als wir heute, weil es ja keine anderen Geräte gab. Die sind schon halbwegs zuverlässig. Und dann haben wir heute die kritischen Ausgaben, die dann aus mehreren Nachschriften minutiös dann erarbeitet werden in den Werken. Aber der größere Teil der Werke Hegels sind gar nicht von ihm, sondern sind tatsächlich solche Nachschriften von Vorlesungen, die er gehalten hat. Und so sagt er jetzt hier auch, ich muss also, wenn ich etwas richtig denken will, eigentlich es im Licht vom Ganzen sehen und nicht eingeschränkt. Ich muss also gehen, und das ist die klassische Bestimmung von Philosophie, die Wissenschaft von allem aus den ersten Gründen und Ursachen. Prinzip heißt, im Deutschen müsste man sagen Grundsatz. Grund oder Grundsatz. Prinzipium muss man also scharf unterscheiden im Lateinischen von Initium. Initium ist der zeitliche Anfang. Man kann sich das am einfachsten daran merken, wenn man also eine lateinische Bibel in die Hand nimmt, dann fängt zum Beispiel das Johannesevangelium, dann steht dann drüber Initium Evangelii Secundum Johannum, Anfang des Evangeliums nach Johannes. Und dann fängt das Evangelium selber an, in principio erat verbum, nicht in initio. Denn Gott hat keinen Anfang. Da hat er nie angefangen. Deswegen steht er nicht im Anfang, sondern dann steht er in principio. Das heißt im Ursprung. Darf man nicht mit Anfang übersetzen. Wenn man also, man kann es machen, aber man muss wissen, was man dann tut. Und so im Alten Testament auch, daran haben die natürlich, hat er gedacht, der das Johannes-Evangelium geschrieben hat, der denkt natürlich an den Anfang der Bibel überhaupt. Und da heißt es eben auch nicht im Anfang, sondern im Ursprung. Da könnte man noch am ehesten an Anfang denken, weil da ja ist ja noch keine Schöpfung aus nichts da, sondern es geht irgendwie, geht ja in dem Sinne nicht mit Gott los, sondern erstmal, dass am Anfang der Schöpfung da irgendwie Materie, Materialität sei und Chaos oder so. Aber völlig klar ist es bei dem Johannes, dass das in Principio heißen muss, wie es ja auch heißt, und nicht in Initio. Im Ursprung. Den Anfang hat man immer hinter sich, den hat man immer schon verlassen. Den Ursprung wird man eigentlich nicht los. Da sage ich immer, aus dem Ursprung steht man so wie eine Pflanze aus der Erde. Da wurzelt man immer drin. Sonst treibt man da so wurzellos herum und das geht nicht gut. Also, ich muss also nach diesen ersten Prinzipien suchen und die ersten Prinzipien finde ich in den ersten Ursachen. Ursache, im Griechischen heißt Prinzip Archä und Ursache heißt Aitia. Im Lateinischen heißt Ursache Causa. Ursache wird definiert als etwas, was ein Mögliches wirklich werden lässt. Das ist eine Ursache. Und ich muss auf die ersten Ursachen zurückgehen. Die Frage ist, ob das Wort Ursache überhaupt noch richtig ist. Denn wenn Ursache heißt, etwas Mögliches wirklich machen, kann ich ja nochmal fragen, woher gibt es denn überhaupt Mögliches? Mögliches, das entweder ist das Mögliche immer schon wirklich, ich muss ja möglich nicht als nur möglich denken, sondern ich kann ja möglich auch denken, als im Wirklichen noch erhalten. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier lesen, können wir doch auch lesen. Kann ich sagen, weil ich jetzt lese, kann ich nicht mehr lesen, ne? Oder weil Sie jetzt sitzen oder ich stehe, können wir zugleich doch sagen, ich kann sitzen und ich kann stehen, auch während ich aktual stehe, oder Sie können sitzen, obwohl Sie jetzt aktual sitzen. Nicht? Also möglich muss man mal gucken, meine ich mit möglich im Gegensatz zu wirklich oder meine ich mit möglich nur möglich und nicht unmöglich. Ursache ist klassischerweise definiert als etwas, was ein Mögliches wirklich macht. Bitte nachhaken. Ich rede ja nur, weil Sie nicht reden, nicht? Das ist ja klar, nicht? Also, Ursache heißt ein Mögliches wirklich machen. Dann kann ich das, von woher das Mögliche als Mögliches da ist, das kann ich eigentlich nicht Ursache nennen. Gott ist eigentlich keine Ursache. dringend genommen. Sondern muss man
ja nur zu kausal gedacht.
So ist es. Er ist schon kausal, er bringt es schon hervor, aber das Wort Ursache passt nicht, wenn ich das definiere als vom Möglichen zum Wirklichen übergehen. Das sähe ja so aus, als gäbe es die Möglichkeiten schon vorher. Und Gott stellt sich dann vor den Schrank und guckt, welche Krawatte nimmt er da raus. So ist das nicht. Sondern das Mögliche verdankt sich auch ihm. Das heißt Schöpfung aus nichts. Schöpfung aus nichts heißt nicht, dass da Mögliches da ist und er macht es bloß wirklich. Das können wir schon ein ganzes Stück.
Wir ahnen doch auch oft, dass es Möglichkeiten gibt, ohne sie noch zu kennen.
So ist es. Wir machen es jedenfalls nicht. Wir machen nicht die Möglichkeiten, sondern wir können Möglichkeiten verwirklichen. Oft kennen wir sie auch gar nicht, die liegen auch nicht vorher rum. Das ist ja mal mein Beispiel, dass da zur Goethezeit nicht irgendein Germanist da war und sagte, eigentlich muss jetzt mal jemand sowas schreiben wie über allen Gipfeln ist Ruhe. Und dann rückt dann das Gedicht in die ökologische Nische ein. Nicht? Nein, das Gedicht bringt seine Möglichkeit auch mit seiner Wirklichkeit. Da ist keine Lücke und so jeder von uns. Deswegen habe ich ja, wie Sie ja wissen, was gegen dieses Kindergartenlied da, wie gut, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst. Niemand vermisst uns, wenn wir nicht da sind. Die Welt ist völlig zufrieden ohne uns. Hoffentlich vermisst uns jemand, wenn wir da sind, nicht? Dann hinterher. Aber vorher? Nein. Also, nochmal, Ursache, klassisch definiert, hört auf mit Descartes. Leider, der bringt als erstes das Wort causa sui. Nein, nicht als erstes, taucht schon vorab, aber der verwendet das für Gott causa sui. Und sogleich haben ihm Leute gesagt, das ist falsch, nichts kann Ursache seiner selbst sein. Läutet ja ein, wenn Ursache heißt, ein Mögliches zur Wirklichkeit bringen. Wie soll ein nacktes Mögliches sich selber zur Wirklichkeit bringen, wenn es nur möglich ist? Kann ja gar nicht gehen. Das muss wer anders verwirklichen. Und dann haben die Alten nämlich deswegen das Wort Ursache, Causa, Aetia, ergänzt durch das Wort Grund oder Prinzip, lateinische Ratio oder Principium. Griechisch Arche. Und das ist etwas, das, der Grund wird definiert als etwa, woraus etwas ist, wird oder sich erklärt. Da kann ich sagen, etwas ist Grund seiner selbst. Weil Grund nicht heißt, ein Mögliches zur Wirklichkeit bringen. Sondern Grund heißt, das, woraus etwas ist, wird, sich erklärt. Verstanden werden kann. Und da kann ich sagen, ich werde aus mir, wir nicht. Aber das Absolute wird aus sich selbst verstanden. Ist das nachvollziehbar? Bitte, sonst haken Sie nach, weil das wichtig ist. Wir müssen Sie nachvollziehen. Also man kann ja mal probieren, wenn Gott zum Beispiel nicht wäre, wie soll er dann überhaupt mal anfangen? Da kann ja nicht er anfangen, da muss ihn wer anders anfangen. Und dann ist er schon nicht mehr das Absolute, sondern ist eben das, was ihn anfängt, das Absolute. Und dann verdient er nicht den Namen Gott. Also ich glaube, wenn man das durch...
Das ist ja bei der Kernfrage grundsätzlich der Welt, oder?
Ja, eben, so ist es. Und das, was nicht aus sich heraus immer schon ist, kann deswegen nicht göttlich sein. Und das behaupten wir eben von der Welt. Ich kann zeigen, dass die Welt... Das Problem ist jetzt bei der Welt leider. Sonst wäre es einfach. Wenn wir wüssten, wann die angefangen hat. Aber wir wissen den Anfang nicht. Und deswegen wird es komplizierter, sich zu fragen, warum ist die Welt nicht Gott? Die einfachste Antwort, finde ich, ist, weil wir dazu zu gehören. Also das, wozu wir ein Teil sind, das kann ja kaum Gott sein, nicht? Also ich kann schlecht mich selber anbeten. Also schon andere Menschen fällt mir schwer, obwohl mir das noch leichter ginge, nicht? Meine Frau kann mich vielleicht manchmal anbeten, aber mich, das geht ja nun wirklich nicht. Muamador.
Sie können ja eine Statue von sich machen lassen.
So könnte man machen, ja. Aber die Statuen sind ja eigentlich nur Vertreter der Personen oder so. Nee, das ist schon die moderne Religiosität. Klopft Gott auf die Schulter und weiß, es ist die eigene. Das nennt man dann New Age. Das gibt es also schon. Nicht? Dass die Leute da so drin schwimmen. Nein, ich muss also gucken. Die Welt, die sich ändert und verändert, die begrenzt ist und in der alles möglich ist, das kann nicht das Absolute und Göttliche sein, der Mensch auch nicht. Also, was nicht aus sich heraus ist, braucht eine Ursache oder einen Grund. Und irgendwann komme ich dann zu dem Punkt, dass ich sagen muss, ich brauche einen Grund, ein erstes, das aus sich selber ist. Und dann heißt der nächste Gedanke, wenn das aus sich selber sein soll, dann kann es nie angefangen haben. Also ich komme zu der Formel, zwei Dinge, D Dinge ist natürlich das falsche Wort. Bitte Nachsicht, die Sprache reicht nicht für alles. Wir haben zwei Dinge, die können nicht anfangen und aufhören. Das ist das Nichts und das Absolute. Entweder gibt es einmal nichts und dann gibt es nie was, dann ist immer nichts. Oder es gibt einmal das Absolute, lassen wir den Namen Gott weg, vor allen Dingen denke ich sowieso nicht an den alten Mann mit weißem Bart. Ne? Also entweder es gibt das Absolute und dann gibt es das immer, oder es gibt nichts und dann gibt es das immer. Und da es das Nichts nicht gibt, sondern merkwürdigerweise uns, ist es klar, dass das Absolute immer gibt. Das ist eigentlich so die kürzeste Argumentation, aber dass es Gott gibt. Und ich wundere mich, dass so wie gescheite Leute das nicht einsehen. Aber das ist das Problem mit der Gescheitheit. Deswegen liebe ich ja diesen Satz so vom Hofmannsthal, die gefährlichste Form von Dummheit ist ein scharfer Verstand. Ich muss das nochmal irgendwo einbetten. Aber an sich könnte man ganz knapp sagen, entweder es gibt das Nichts oder das Absolute. Und zwar eins von beiden immer und ewig. Und da es uns gibt, gibt es das Nichts nicht. Also gibt es das Absolute. Und wenn es das Absolute gibt, hat es das schon immer gegeben und wird es immer geben. Und dann kann man sich nur jetzt weiter Gedanken machen, was ist das jetzt? Können wir da was drüber sagen?
Ja. Aber das ist wieder ein Phänomen der Philosophie. Die Philosophie, die stellt ja vieles in Frage, die argumentiert, die begründet. In anderen Wissenschaften haben wir ja einen Beweis oder versuchen etwas zu beweisen, weil etwas da ist. Ich überlege jetzt gerade auch, dieses Nichts, würde man ein schwarzes Loch irgendwie als Nichts begründen oder würde man, weil die Welt entstanden ist, weil da Wasser gewesen ist, ja, und sich die Mikroben und Bakterien entwickelt haben, was ist wirklich nichts?
Eben, nichts ist wirklich schlechterdings nichts. Das ist eben nicht denkbar.
Das, ja, das ist nicht denkbar.
So ist es.
Das ist kein leerer Raum. Ganz, das ist
nein, ein leerer Raum ist schon zu viel. Deswegen, das ist zum Beispiel der Fehler, den der Dawkins macht. Nicht? Hawkins. Nicht? Der Hawkins, dass er meint, die Schwerkraft reicht und da brauche ich keinen Schöpfer. Ja, wo kommt die denn her?
Ja, nicht?
Also Vakuum ist nicht nichts. Also deswegen, so ist es, nicht? Also auch wenn nichts drin wäre, das Vakuum selber ist ja schon nicht nichts, wenn ich das überhaupt so nenne. Also wir müssen wirklich versuchen, wir können es, also vorstellen können wir es überhaupt nicht. Wir können es auch nicht denken, wir können es nur, sagt der Hegel, andenken, so Sachen. So verwendet er auch das Wort Andacht, deswegen sagt er auch, Religion hat was mit Denken zu tun, nicht? Also ich kann es nur so anzielen, aber ich kriege es nicht wirklich in den Griff. Ich muss auch die Möglichkeiten muss ich weglassen. Reines Ratziputz, gar nichts. Und das ist so schwer zu denken, dass es die Bibel, das Alte Testament, im Hebräischen auch nicht denkt. Im Buch Genesis gibt es keine Schöpfung aus nichts. Die Schöpfung aus nichts haben sie erst im Weisheitsbuch. Und das ist anderthalb Jahrhunderte vor Christus. Die Makkabäerbrüche, da haben sie erst, ist der Gedanke durchgestoßen zur Schöpfung aus nichts. Vorher denken die immer, es gibt irgendein Material, irgendwas liegt da chaotisch rum. So fängt ja die Bibel an. Es ist wüst und leer, tohu wabohu, heißt das da im Hebräischen. Nicht? Es ist, wir setzen immer mit wüst und leer, also chaotisch da herum. Und dann wird das geordnet. Aber wirklich schlechterdings nichts. Außer Gott. Das ist, hat wirklich lange gedauert, um das überhaupt denken zu können, andenken zu können, nicht? Um das zu fassen. Und kein Wunder, dass das deswegen immer wieder von den Wissenschaftlern auch vergessen wird, dass die das verwechseln und nennen da irgendwelche Dinge, wo sie keine greifbaren Sachen drin finden, nichts. Aber das da haben die einfach nicht genug geguckt und nicht genug das mitgedacht. Die Wissenschaften, bei denen ist es so, die fangen mit dem an, was wir heute Axiome nennen, nicht? Axiom kommt eigentlich von für Wert halten und heißt in der Antike sowohl eine Ureinsicht wie eine beliebige Setzung. Heute heißt es eigentlich nur noch Setzung. Und wiederum, viele Naturwissenschaftler glauben jetzt, die Philosophie finge mit solchen Axiomen an. Das ist nicht wahr. Die Philosophie fängt mit Einsichten an. Die Mathematik fängt mit Axiomen an. Wenn Sie einen Euklid da aufschlagen, der fängt so mit einfachen Bestimmungen an. Er sagt, eine Gerade nenne ich die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten und so und stellt da so eine Reihe Sätze auf. Ne? Die werden nicht bewiesen. Die stellt er einfach hin. Die klingen auch ganz plausibel. Aber er kann auch nicht sagen, die werden eingesehen in dem Sinn. Sondern die macht er einfach so. Aber Philosophie behauptet, wir fangen an mit Einsichten. Und das verstehen viele, das weiß ich so aus Gesprächen mit also der Hirnforscher, so, die verstehen gar nicht, was mit Einsicht gemeint ist. So wie der Schmidt-Salomon, wie ich mit ihm da diskutiert habe, der hat mir erklärt, er sei vom Virus der Humanismus infiziert. Und er halte also Diskussionen, um mich da auch zu infizieren davon. Und die Nazis waren leider vom Virus des Antisemitismus infiziert. Die konnten auch nichts dafür. Das ist einfach so infekt. Er hat gesagt, ja, hören Sie mal, das kann doch nicht sein. Wollen Sie wirklich behaupten, der Pythagoras ist vom Virus des Pythagoras-Satzes infiziert worden? Das ist doch völliger Unfug. Sondern der hat dahin geguckt und hat er das gesehen. Nicht? Wenn ich ein Quadrat male, mache da eine Diagonale rein und mache über das Diagonale ein Quadrat, dann sehe ich, dass dieses Quadrat genau ein Viertel von dem halben Quadrat ist. Das heißt, das ist doppelt so groß wie das andere. Das ist kein Virus, der mich da befällt, sondern das sehe ich. Das ist objektiv so. Nein, versteht er nicht. Ein Virus. Also das ist schon verwunderlich, wie man damit mit so Leuten diskutieren soll. Nicht? Also, Einsicht. Das macht Philosophie aus im Unterschied zu den Wissenschaften. Ob es dann eine wirkliche Einsicht ist oder eine eingebildete, da geht dann wieder die Streiterei los. Das ist schon klar. Nicht? Aber dass wir erstmal den Punkt klar haben. Also die Wissenschaften machen Setzungen und leiten dann daraus Dinge ab. Philosophie geht von Einsichten aus und im Descartes geht es um Einsicht. Erreiche ich einen Punkt, wo ich Einsicht habe? Einsicht heißt, das hat an sich der Husserl in seinen berühmten logischen Untersuchungen von 1900 geleistet. Damals glaubte man nämlich tatsächlich, Einsichten seien sowas wie psychische Assoziationen. Also, dass ich sage 3 und 5 und dann kommt mir per Assoziation, da passt die 8 dazu. Das hat man damals so gemeint. Der Husserl hat das auch noch gemeint, noch als er an seiner Dissertation saß. Das war damals die weit verbreitete Auffassung. Und dann ist er hingegangen und hat präzise gezeigt, in diesen berühmten logischen Untersuchungen, es ist nicht wahr, es ist nicht eine Assoziation bei mir im Kopf, sondern ich sehe, dass das auf der objektiven Seite so ist, 3 und 5, das gibt 8. Quadrat über die Diagonale, doppelt so groß wie das andere. Und da hat man gedacht, das wäre jetzt ein für alle Mal gerettet. Nein, das sagen genau heute wieder diese Leute, wie also Gerd Roth, immerhin Chef der Deutschen Studienstiftung, fast ja mit Kopf, ne? Und Wolf Singer in Frankfurt, die sagen, das sind Assoziationen, was wir uns da einbilden, dass das Einsichten seien. Also Assoziation ist was, sind Notwendigkeiten hier im Kopf. Einsicht bezieht sich auf Notwendigkeiten in der Wirklichkeit. Das ist mit Evidenz gemeint. Und Fichte unterscheidet dann faktische Evidenz. Ich sehe, dass etwas so ist. Dann gibt es die apodiktische Evidenz. Ich sehe, dass es nicht anders sein kann, dass es mit Notwendigkeit so ist. Und dann gibt es noch die genetische Evidenz. Ich begreife noch, wo das Ganze herkommt, wie sich das aufbaut. Darum geht es eigentlich. So, und so sagt er also jetzt hier, ich muss also zu diesen ersten Ursachen und ersten Prinzipien kommen, wo ich eine Einsicht habe. Denn wenn das bloß Assoziationen sind, darauf kann man kein Fundament bauen. Komme ich zu einer Einsicht? Das ist das, wo es in der Philosophie gesucht wird, finde ich diesen Punkt. Irgendwo muss man ja anfangen, entweder versucht man da gleich hinzukommen, aber das tun wir nicht, denn wir sind erstmal in der Welt schon da und gehen mit den Dingen um. Das ist das, was Hegel das natürliche Bewusstsein nennt. Wir halten erstmal für wirklich sowas wie so ein Pult und so Dinge. Und dann sagt er, ja, ist das wirklich das, was wir da wirklich halten, nachdem so ein Pult sich auflöst und dann weg ist? Was ist eigentlich wirklich? Der Plato hat gesagt, die Ideen sind wirklich. Aber Sie wollen nochmal nachhaken.
Sie können ja Ihrem Bekannten sagen, er braucht das ja nur ausschneiden und dann das Quadrat zweimal dahin legen.
Eben, der sieht das eigentlich. Also nee, das ist wirklich verrückt. Das ist der Sprecher von dieser Stiftung, Giordano Bruno Stiftung in Berlin, also kämpferische Atheisten, die arbeiten daran, dass die verschiedenen Atheisten und Agnostiker sich zusammenschließen, die sind ja untereinander zerstritten, damit die dann als eine Konfession auftreten können, wo sie dann mehr sind als die Katholiken und mehr sind als die Evangelien, so, um dann durchzusetzen, dass das dann also genauso gewertet wird und genauso gewürdigt wird als Körperschaft öffentlichen Rechts wie die Kirchen. Und so, das ist eigentlich das Ziel, an dem die arbeiten. Das wollen sie erreichen. Bis jetzt sind sie also noch zu zerstritten genug, und sagen, um die vom Kopf auf die Füße zu stellen. Und das, was wir heute noch Religionsfreiheit nennen, muss dann Weltanschauungsfreiheit heißen. Und der nächste Schritt ist dann, dass man dann die Religion als Aberglaube beiseite tut.
Vielleicht brauchen wir einfach Einsichten.
Ja. Das ist genau das Problem. Also, es wäre dann zu zeigen, dass diese Prinzipien zwei Grunderfordernisse haben. Nämlich erstlich, sie müssen so klar und evident sein, da fällt das Wort evident, nicht? Das heißt einsichtig, dass der menschliche Geist, solange er sie aufmerksam betrachtet, an ihrer Wahrheit nicht zweifeln kann. Zweitens, dass die Erkenntnis der anderen Dinge von ihnen abhängt, dass die Prinzipien zwar ohne, dass jene bekannt sind, erkannt werden können, die anderen Dinge aber nicht erkannt werden können, wenn nicht durch die Prinzipien. Also, er sagt, ich muss diese ersten Prinzipien suchen, sie müssen erstmal klar heißt nicht verschwommen und verwischt, sondern deutlich gegliedert und strukturiert, dass ich weiß, was ich dort habe, nicht irgendwie so nebelig. Das ist das eine, was wichtig ist, die Klarté. Und dann auf der anderen Seite, dass ich diese innere Notwendigkeit erkenne, nicht? Was in der Evidenz geschieht. Das muss sein. Und zweitens müssen die anderen Dinge aus dieser Ureinsicht folgen, sodass ich diese Einsicht selber aus sich geht, auch wenn die uns nicht als erstes einfällt, sondern wir erstmal mit den Dingen zu tun haben. Aber dass man sie wenigstens nachträglich erkennt und dass man dann sieht, die Dinge, denen werde ich eigentlich nur gerecht, wenn ich sie im Licht, so sagt man ja dann, im Licht dieser Urerkenntnis sehe. Wenn ich die Dinge so ableite, dass bei den Ableitungen, Deduktion, es nichts gibt, das nicht klar ist. Also das ist das, worum es ihm geht, gegenüber so der Vernebelung und dem Irgendwie zu zeigen, da muss man durchblicken, nicht, dass man da irgendwo im Dunkel bleibt. Das sind ja die klassischen Metaphern, im Licht zeigt sich alles, wie es ist. Das ist das, was man dann Rationalismus nennt. Und das war, sehen Sie bitte, dass vor dem Hintergrund eben des 30-jährigen Krieges, da streiten sich die Leute über Glaubensmysterien, die man nicht sehen kann und nicht greifen kann und bringt sich gegenseitig auf grausamste Weise um, dass die da gesagt haben, das muss aufhören, wir müssen das lassen, die Leute mögen glauben, was sie wollen, aber wir müssen uns einigen auf Dinge, wo man sich nicht über Dinge, die man gar nicht richtig sehen kann und klar sehen kann, sondern die eben offenbart werden und von dort her geglaubt werden und wo das jeder anders liest, das kann nicht die Basis sein, wenn die Leute sich so benehmen. Also da sind die Christen zu ganz entscheidendem Teil mit Schuld an dem, was dann da hinterher draus geworden ist dann, nicht? In der Form, das haben wir, keiner schaut da richtig durch, sondern die bringen sich einfach um und sagen, stattdessen sollen wir uns lieber, statt den anderen umzubringen, uns den eigenen Kopf zerbrechen. Und das machte man damals, indem man Briefe schrieb. Die schrieb man nicht bloß als Privatbriefe, sondern die wurden ja immer also Zirkel geschrieben. Schrieb dann der Erasmus schrieb an den Thomas Morus, und das war dann kein Brief an den Thomas Morus privat, sondern das las natürlich dann der ganze Thomas Morus-Kreis und so. Und aus diesen Briefwechseln sind unsere Zeitschriften entstanden. Die hießen ja auch mal Korrespondenzblätter früher. Ne? Also, dass die angefangen haben, miteinander Briefe zu schreiben, sich auszutauschen, zu argumentieren, wie es heute ja noch vor allen Dingen besonders so die angelsächsische, die analytische Philosophie tut. Die Kontinentale wählen ja, auch da gibt es ja manchmal in unseren Zeitschriften, dass dann jemand einen Gegenartikel schreibt, aber das ist nicht so häufig. So, normalerweise liefern die Leute irgendeine Abhandlung ab. Während in der analytischen Philosophie es ja so ganze Streite gibt. So Diskussionen aufeinander, hervorgegangen aus solchen Diskussionen der Gelehrten, die gesagt haben, nehmen wir doch zurück, machen wir eine natürliche Religion, wo man die Sache durchschauen kann. Dann haben die natürlich vergessen, dass es, wenn ich tatsächlich über Gott reden muss, mich wundern sollte, wenn Gott nicht über meine Vernunft hinausgereicht. Das ist genauso, was der Anselm zeigt. Er sagt, der Name für Gott heißt, ist das höchst Denkbare. Und dann sagte, wenn wir etwas als das Höchste denken, dann ist es nicht bloß das Höchste, was ich denken kann, sondern es ist das, worüber hinaus ich nichts Höheres denken kann, was schon nicht dasselbe ist. Man guckt so gewissermaßen von außen. Und dann kommt er noch und sagt, ich kann sogar noch denken, dass es etwas gibt, was höher ist, als was ich vernünftig denken kann. Und das ist dann eine Gottesdefinition. Es darf nur nicht meinem Denken widersprechen, aber das ist ein Unterschied, ob etwas gegen die Vernunft ist oder über die Vernunft. was gegen die Vernunft ist, ist nicht über die Vernunft. Widersprüche liegen unter meinem Niveau. Und deswegen muss man das wirklich unterscheiden. Also, Christen sollen keinen Unsinn glauben. Ich betone das so, weil es eine ganze Tradition im Christlichen gibt, gegen die sich eben der Papst wendet, die meinen, je unvernünftiger, was ist das, so verdienstvoller ist es, das zu glauben. Das stimmt aber nicht. Das ist nicht wahr. Der Tertullian ist der berühmte Name dafür, auf den behauptet man, der hätte das gesagt, credo quia absurdum, ich glaube, weil es absurd ist. Das hat er so nicht gesagt. Aber er hat einen ganzen rhetorischen Absatz gemacht, wo er sagt, es klingt ganz verrückt und idiotisch und darum glaube ich daran. Und das hat er schon gemacht in seiner Rhetorik. Und da hat das jemand zusammengezogen auf diese knappe Formel, credo quia absurdum. Und das ist dann so eine Formel geworden, die bis heute in der Diskussion herumschwirrt. Beim Tertullian.
Würden Sie von daher sagen, dass die Formulierung des Grundgesetzes in der Verantwortung vor Gott vernünftig ist?
Ich würde schon sagen, dass sie vernünftig ist, weil sie genau diesen Punkt benennt. In meiner Sprache sage ich ja jetzt für Gott philosophisch, ist dass das wo von her meines unbedingt gut sein sollen dürfen. Also ich soll anständig sein, aber nicht, weil es die Oma sagt oder die Mutter, sondern weil das an sich sein soll. Jetzt sagt dann der Heidegger, das sagt das Dasein zu sich selbst. Der Kant sagt, das ist meine Autonomie. Also ich wüsste nicht, dass die Vernunft mir Sollensbefehle geben kann. Die Vernunft kann nur sagen, vernünftig wär's oder schön wär's, aber das ist ein Optativ, kein Imperativ. Wer kann denn zu mir sagen, du sollst? Ich selber doch nicht. Wenn ich es mir selber sage, kann ich es auch streichen. Wenn ich mir vornehme, morgen um 5 aufzustehen, warum soll ich nicht morgen um 5 auf den Wecker hauen und sagen, was geht mir für ein Quatsch von gestern an? Das bin ja ich gewesen. Erst wenn ich es wem anders verspreche, bin ich im Wort. Hannah Arendt hat gesagt, sich selbst ein Versprechen geben und sich selbst Befehle geben, das ist wie Gebärden vorm Spiegel. Das ist ein Witz. Und jetzt ist die Frage, wo kommt das her? Kann ich sagen, das transzentale Ich, ich bin nur ein empirisches Ich und das transzentale Ich. Aber was ist das transzentale Ich? Das frage ich ja auch diese Begründer da, diese Theologen da aus Münster immer wieder, was die sich da eigentlich denken da. Oder in Freiburg sitzt der Stried da, der Kollege Stried und der Pröpper da, der Dominikaner da in Dingen. Die haben sie immer mit dem Ich, das da das schlechthin tut, das transzentale Ich, wo ich wirklich gern wüsste, was das wäre. Nicht? Bin da zu dumm, ich weiß es einfach nicht. Wir sind ja so hochspekulativ darum. Also, ich behaupte, nur Personen können sollen und nur personale Wesen können sagen, du sollst. Denn wenn ich sage, das ist ein bloßes Gesetz, bin ich wieder bei dem Punkt, kann ein Gesetz sagen, du sollst? Ein Gesetz sagt nur, entweder, sogenanntes Naturgesetz, es ist so. Es ist so. Oder es sagt, es wäre schön. Dass es so wäre, es wäre vernünftig, weil es eben so ist. Aber du sollst.
Ja, und wie ist das mit den 10 Geboten?
Eben, wo kommen die her? Wenn ich da nicht eine personale Wirklichkeit dahinter nehme, dann kann ich sie nicht formulieren als du sollst oder du darfst nicht, sondern könnte ich nur formulieren, es wäre blöd, das zu tun oder es wäre kontradiktorisch, es wäre selbstzerstörerisch. Sowas könnte ich sagen, wenn ich das täte. Es hebt sich selber auf, so wie also zum Beispiel Raubbau, das hebt sich selber auf. Wenn ich Raubbau treibe, sitze ich hinterher da und habe nichts mehr. Aber diese Einsicht als solche sagt ja nicht, du sollst das nicht tun, warum soll ich nicht unvernünftig sein, warum soll ich nicht Raubbau treiben, warum soll ich sagen, après nous le déluge, das kann doch alles gehen. Wo kommt das du sollst her? Ich behaupte, das kann nur von einer personalen Wirklichkeit kommen. Die natürlich, jetzt frage ich wieder, tut das die personale Wirklichkeit in die Berufung auf ein Gesetz, dann ist es ja nicht diese Wirklichkeit. Dann sagt die nicht zu mir, du sollst, sondern die sagt nur, ermahnt mich und sagt, hör mal, es wäre doch vernünftig, nachdem es das Gesetz gibt. Die könnte nicht sagen, du sollst. Nein, ich muss eine Wirklichkeit denken, die erstens personal ist, weil sie sagt, du sollst. Und die zweitens, die Heiligkeit, das Gute in Person ist. Und das nicht von einem Gesetz über sich her nochmal holt. Und das nennt die religiöse Sprache Gott. Und jetzt hat sich leider von diesem Fehler von Descartes her, den ich schon angesprochen habe, über den Spinoza, auf den wir ja noch kommen, dieser Gottesname causa sui durchgesetzt. Auch der Heidegger sagt so, also vor der Causa Sui, das sei der Gott der Metaphysik und vor dem könne man nicht beten. Ich behaupte, wenn ich schon einen philosophischen Gottesbegriff mache, sieht er komplizierter aus und den hatte ich ja eben formuliert, das von woher ich unbedingt gut sein soll. Und dann tue ich noch das Darf dahin. Warum? An sich wollen wir nicht gern sollen. Wir wollen ja lieber wollen statt sollen. Nicht? In der Pubertät sagen wir es deutlich, hinterher wickeln wir es ein bisschen ein, aber an sich steckt das in uns alle drin, dass wir eigentlich nicht gern sollen. Und schon gar nicht sollen wir gut sein. Denn was heißt das? Wenn mir jemand sagt, du sollst gut sein, dann hat er gesagt, aha, freiwillig bist es nicht. Das ist schon kränkend.
Ja, das ist doch so eine Art Befehlsform.
So ist, das ist ein Befehl, das ist ein Befehl, das ist ein Befehl. Schlechterdings ein Befehl, imperativ, sagt Kant. Deswegen habe ich meinen Studenten immer gesagt, wenn da grüne Männchen vom Mars kommen und sehen, wir machen hier Ethikunterricht, ja, und die sind ja alle krank hier, das Natürlichste von der Welt, kriegen die per Soll gesagt und noch im Unterricht und noch mit Begründung, was ist denn da los?
Das muss von hier kommen.
Ja eben, das muss doch völlig klar sein. Aber offenbar haben wir es nötig und die Theologen nennen das Erbsünde, dass da irgendwas mit uns nicht stimmt. Denn wenn wir stimmig wären, müsste uns niemand sagen, du sollst, dann täten wir das. Also, man muss zu uns soll sagen, weil wir es nicht freiwillig tun, das ist schon kränkend. Nur habe ich dann als zweiten Schritt gesagt, jetzt stellt euch vor, ihr hättet zur Strafe für erste ernsthafte Schuld das Gewissen verloren. Da muss man erstmal sagen, toll, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich völlig ungeniert. Bis einem aufginge, auweia, wir wären eigentlich ein Tier auf zwei Beinen. Und deswegen sage ich, dass wir sollen, ist etwas, was wir dürfen. Das ist ein Geschenk, das ist eine Gnade. Ungeschützt religiös gesprochen, nenne ich das Demut Gottes. Denn sagen wir zu irgendwem, du sollst mich lieben, wenn das nicht tut, kann er mir den Buckel runterrutschen. Gott sagt, das ist das erste Gebot. Und dann sagt der Nietzsche, ja, ja, dieser Gott ist halt eine asiatische Gottheit, der braucht Klaköre. Von wegen, der braucht es überhaupt nicht. Der sagt das zu unserem Heil, dass das hingehört. Und er will es dann brauchen. Aber er hat es nicht nötig. Also, deswegen meine Formel, Gott ist das Wovon her meines unbedingt gut sein sollen dürfens. Überall mit Minus dazwischen. Nicht? So, also diese heideggischen Gedankenstriche. Das ist ganz abstrakt, scheußlich abstrakt. Ich finde das gerade das Tolle dabei, weil ich endlich diesen alten Mann mit weißem Bart los bin, wo auch gescheite Leute meinen, sowas würden wir glauben. Ich weiß, wie Pater Rahner oft gesagt hat, 85% von dem, was die Atheisten ablehnen, lehnt er auch ab. Ich sage denen dann auch manchmal, ich habe das zwischendurch auch dem Schmidt-Salomon gesagt, halten Sie uns wirklich für so blöd, was Sie da erzählen? Das ist ja schon geradezu ein Grund, ein Duell anzufangen. Nicht? Also so blöd sind wir nun wirklich nicht. Also muss ich das weglassen und sagen, nein, er ist diese absolute personale Wirklichkeit, von woher ich unbedingt gut sein sollen darf, obwohl ich es nicht bin. Denn wenn Gott so ungeduldig wäre wie ich, hätte er längst gesagt, lass doch den Splett laufen, den Idioten soll er machen, was er will. Jeden Morgen sagt er wieder zu mir, sei anständig und lässt nicht locker. Das finde ich toll. Also deswegen meine ich es also der philosophische Gottesname, wovon her meines unbedingt gut sein sollens. Und deswegen finde ich es gut, dass es bei uns in der Verfassung steht, um darauf zurückzukommen, weil es genau diesen Punkt festmacht. Wenn ich das nämlich streiche, dann bleibt eigentlich nur übrig der Utilitarismus. Und man sagt, das ist doch das Vernünftigste, wenn wir uns auf sowas einigen, sonst wird es also komisch. Und die Frage ist, ob ich mit einem bloßen Utilitarismus durchkomme. Ich habe nichts gegen Utilitarismus und dann die Leute, das ist auch wieder Unkenntnis, wenn die behaupten, sowas gäbe es bei Kant nicht oder so. Zu jeder klassischen Ethik gehört auch die Frage, auf die Folgen zu gucken. Natürlich muss ich die einbeziehen. Aber wenn ich bloß ausgehe vom Nutzen der Folgen, habe ich keine Möglichkeit, zwischen notwendigen und unzumutbaren Verzichten des Individuums zu unterscheiden. Das ist so schon schwierig. Darf ich jemandem natürlich zumuten, der mit einer ansteckenden Krankheit kommt, aus dem Ding, wo Pest herrscht oder Cholera, dass der jetzt erstmal in Quarantäne kommt, 14 Tage, 3 Wochen? Warum wird der arme Kerl eingesperrt oder die Kerlin? Also die Dame dann, also wie soll das gehen? Da gibt es Verzichte, die dem Einzelnen auferlegt werden zum Wohl des Ganzen. Aber Es muss doch Grenzen geben. Sonst gehe ich dorthin und den Pfleger auf der Intensivstation, den nehme ich gleich auseinander und verteile die Organe auf die 4 Nobelpreisträger, die dort liegen, weil das ein Gewinn für unsere Gesellschaft ist. Also ich muss doch eintreten können, muss doch von Personenwürde reden können. Während ein total schrankenloser Utilitarismus über den Einzelnen weggeht. Was mache ich da? Da hatten wir, im Grundgesetz steht das ja im ersten Artikel, dass die Personenwürde unantastbar ist. Seit der Neufassung dieser großen Kommentar, des amtlichen Kommentars, da steht jetzt auch drin, auch die Personenwürde habe ich abzuwägen. Das ist ja der neue Schritt. 50 Jahre, ein bisschen mehr als 50 Jahre nach dem Grundgesetz, sind wir schon wieder so weit, dass man sowas durchstreichen kann und sagen, das kann man auch abwägen. Das ist wirklich Wahnsinn eigentlich. Und deswegen meine ich, braucht man an sich so aber tatsächlich, wenn natürlich viele Leute nicht mehr glauben, kann man es nicht mehr machen. Das sehe ich auch ein. Nur sollten wir uns mal klar machen, in was für einer prekären Situation wir an sich schon in unserem Staat leben. Wenn das in dem Sinn also hier jetzt der Abwägung freigegeben wird.
Das ist ja jetzt wie bei Animal Farm, bei dem Buch. Wir sind gleicher als die anderen.
Genau so.
Alle sind gleich, aber wir sind gleicher.
Genau dort landen wir. Und das finde ich wirklich merkwürdig. Dass sie sagen, die einen dürfen da manipulieren, dass sie das machen. Genau das. Ich kann die Leute züchten und züchte verschiedene Sorten. Ne? Kann ich alles machen.
Das heißt, die Stärkere gewinnt dann.
Darauf läuft es hinaus. Das haben wir. Und genau das zu überwinden heißt Ethik. Eigentlich. Und ich bin wirklich verwundert, dass da nicht mehr ein Aufschrei in unserem Land da geschieht dazu. So, man nimmt das irgendwie so hin und dann wird so jemand wie dann der Wolf Singer, den lädt unsere Bundeskanzlerin als Geburtstagsredner zu ihrem runden Geburtstag ein, der da erklärt, wir sind nicht frei und wir müssen das Strafrecht abschaffen. Das ist unsere Realität. Oder sehen Sie, wie umgegangen wird mit den Menschen, die noch nicht geboren sind bei uns im Land. Ja, ne? Also das muss man einfach gucken. Und das nennen wir Rechtsstaat, was wir hier haben. Ne? Also deswegen, nochmal, behaupte ich, also, dass ich das hineinnehmen muss. Eigentlich gehört diese Dimension auf Absolute hin. Und was wir hier beim Descartes sehen, der versucht ja nun zu zeigen, dass ich auch zu diesem Gott, nicht zu dem Mann mit weißem Bart, sondern zu diesem Wovon her meines Gutseinsollens, komme in der Selbsterfahrung, wenn er auf das Ego Cogito kommt, da sind wir jetzt gar nicht gekommen, dann machen wir das müssen wir das nächste Mal weitermachen. Wie komme ich dazu, dass ich erstmal Boden unter den Füßen kriege und sage, den kriege ich in mir und dann sehe ich, da ich nicht das Licht bin, in dem ich mich erkenne, da ich nicht das Prinzip bin, ist das Prinzip nochmal extra, aber das muss es geben. Seine Formeln sind ganz knapp, Cogito Sum, zwischendurch sagt er auch Ergo, aber das ist kein Beweis, das ist eine Einsicht. Und sagt er, und wenn ich bin, gibt es Gott. Denn sonst gäbe es mich gar nicht. Sonst wäre ich gar nicht. Das ist so in Kürze das, was er da eigentlich zeigen will. Nochmal, nicht irgendeinen konkreten Gott, wie er dann an der Sixtina gemalt ist. Deswegen gibt es ja auch klassischerweise das Bilderverbot. Man darf Gott nicht malen, sondern eigentlich nur Christus. Und dann haben die angefangen, Gott zu malen. Und das ist für mich einer der Gründe, es gibt viele Gründe, natürlich, die zum Schwund des Gottesglaubens führen. Aber einer der Gründe ist nach meiner Überzeugung eben dieser Bruch des Bilderverbots. Das können Sie dann nachlesen. Schauen Sie sich mal die Decke an, so schön wie die ist. Ich meine jetzt nicht das Bild, was alle kennen da mit dem Finger, sondern wo dieser ältere Herr da die Sonnen rollt und streckt ihnen sein Gesäß entgegen. Da muss man doch kein Jude und kein Muslim sein, um das skandalös zu finden. Und wenn man dann nachliest beim C.G. Jung, der junge C.G. Jung mit Problemen mit seinem Vater, wo der dann sagt, dass Gott herunterdefeziert auf die Kirche, von diesem Bild her, vom Michelangelo, nicht? Der, also diese ganze Ödipus-Komplexe und alles, was da dran hängt, wenn ich das so mache, deswegen bin ich da erstmal im ersten Schritt für abstrakt was. Und dann kann man von diesem Abstrakt aus weitergucken und sagen, klar, wir brauchen Vorstellungen, wir leben alle in Bildern. Die Bibel ist voller Bilder. Aber die Bilder müssen sich gegenseitig durchkreuzen und durchstreichen und ergänzen. Sie müssen bewusst bleiben, dass sie Bilder sind. Dann dürfen wir da ohne weiteres mit umgehen. Also ich bin nicht dafür, alle Bilder aus den Kirchen rauszuschmeißen. Sondern, dass man weiß, es sind Bilder. Und die müssen gegeneinander gestellt werden. Und dann könnte man gucken und dann würden die vielleicht das auch die Leute das einsehen, also auch diese Religionskritiker dann, dass sie das aufnehmen. Wäre schön, wenn das dann dazu käme. Also, sagt er hier, diese Prinzipien muss ich finden, wir sind doch gar nicht bei Gott. Jetzt kommt Gott, aber weil er setzt ihn ja einfach voraus, sagt er, in der Tat ist Gott allein vollkommen weise, das heißt, mit dem vollkommenen Wissen aller Dinge begabt. Begabt ist natürlich nicht ganz so der gute Ausdruck, nicht? Wer soll ihn da begaben? Aber gut, das lassen wir jetzt mal als Rhetorik durchgehen. Das ist bei den Franzosen sowieso mal etwas schwierig, wenn ich mir erlauben darf, das so zu sagen. Aber man kann auch die Menschen als mehr oder minder weise bezeichnen, je nachdem sie von den wichtigsten Dingen mehr oder weniger Wahrheiten erkennen. Auch glaube ich, dass hierin alle Gelehrten, alle Savants mit mir übereinstimmen werden. Also es kommt darauf an, sich zu überlegen, man hat ja nur begrenzte Zeit im Leben, wie weit will ich, sagt der Descartes, mir klar werden über diese prinzipiellen Dinge. Dann nützt es mir nichts, mich bloß über andere Dinge klar zu werden, ich muss über so ein paar Grundpunkte für mich klar werden, was will ich eigentlich, wozu glaube ich, dass ich da bin, dass ich lebe, nicht? Ich muss mir irgendwie doch eigentlich klar werden, diese Frage, also wozu, worum geht es da eigentlich? Um dann das andere anzuordnen. Und das ist das, was er Philosophie nennt. Nicht, dass das wäre. Und deswegen machen wir ja auch das, was wir hier so miteinander da probieren. Und man sieht, ich glaube, wenn man das so sieht, auch ein, dass es in der Philosophie keinen Fortschritt gibt. Das hat ja die Leute immer so gestört. Also wenn man Kant, Hegel, der ganze deutsche Idealismus, die haben alle irgendwo mal in der Vorrede in einem ihrer Bücher geschrieben, sie wollen dazu beitragen, dass die Philosophie nicht mehr Philosophie ist, sondern Weisheit wird. Oder Wissenschaft. Geht nicht. Warum? Weil solche Grundsatzfragen jeder selber für sich beantworten muss. Wie in der Moral. Mein Beispiel war mal, ich kann nicht sagen, mein Vater war schon halber Heiliger und ich mache jetzt die zweite Hälfte, sondern ich muss wieder von vorne anfangen. Und so ist es genauso beim Denken. Und deswegen hat es gar keinen Sinn, wenn die Leute mir erzählen, 2000 Jahre Christentum und die Welt ist nicht besser. Sag ich, ja, wie soll es denn werden, wenn jeder erst wieder Christ werden muss? Wenn er überhaupt Christ wird, aber ich meine jetzt unter den Christen, dass die selber Christen werden müssen und können das nicht einfach übernehmen. Und so in der Philosophie auch. Ich kann ja sagen, bis dorthin ist schon gedacht und jetzt denke ich einfach weiter, sondern ich muss das ja für mich durchklären. Natürlich mit Hilfe, und deswegen lesen wir hier so Sachen, mit der Hilfe von Leuten, die von Leuten als Autoritäten anerkannt sind, wenn man sagt, die haben wirklich viel gedacht, die können wirklich uns was zeigen, die sparen uns Umwege, uns dann nicht irren müssen und das Rad neu entdecken, nachdem es schon ist. Aber wir müssen das selber aneignen. Und deswegen gibt es da im Ernst keinen Fortschritt. Darum hat ja der Whitehead diesen berühmten Satz gesagt, alle Philosophie bis jetzt sind nur Fußnoten zu Plato. Dieser große amerikanische Philosoph. Also das ist eigentlich, ob man jetzt um Platon sagt, also der Levinas hat mal gesagt, alles ist Fußnoten zu Shakespeare. Also das kann man nochmal gucken, wo das hingehört. Jedenfalls geht es nicht in dem Sinn einfach weiter. Weiter geht es immer nur in Nebendingen. In der Moral nicht. Oder wollen wir sagen, wir seien heiliger als die Leute um 1000? Das konnte man im Affenkäfig da lesen in Frankfurt vom Jim Hack. Da stand da dran, der Mensch ist das Missing Link zwischen Affe und Mensch. Und der Drewermann zitiert das mit Begeisterung. Das heißt, Jesus Christus ist auch noch so ein Missing Link zwischen Affe und Mensch. Nicht? Wir sind schon ein bisschen weiter als er, weil wir jetzt 2000 Jahre schon länger leben. Wir können schon ein bisschen auf ihn heruntergucken. Und auf Buddha oder so. Da sehen Sie, wie irrewitzig das wird, hier von Evolution zu reden in so einem Punkt. Nicht?
Kann man vielleicht sagen, dass es insofern einen Fortschritt gibt, als es formulierte Einsichten gibt und damit die Ausgangslage für die eigene Einsicht und die Menschenwürde-Grundsatz. Und die sind dann eben auch zu verteidigen. Also dass eben gerade diese Einsicht, was unantastbar hier heißt.
So ist
oder
es.
Was ja, damit gemeint ja. ist, aber auch die muss ja immer wieder neu eben errungen werden.
Aber Sie sind schon mal da. Nee, eben, das wollte ich sowieso sagen. Also es ist nicht so, dass es gar keinen Fortschritt gibt. Sondern es gibt erstmal am Rand Fortschritt, also im Technischen und Praktischen gibt es Fortschritte. Und es gibt auch in dem Sinn Fortschritte, dass man gewisse Fehler eigentlich nicht mehr machen müsste. Habe ich gerade das Beispiel genannt, ja.
Dass kein Unterschied zwischen den Menschen sein darf, also in diesem, ja. weder Mann noch Frau, weder Kind noch ja. Erwachsenen, genau jetzt wieder eben Unterschiede gemacht werden, sogar in diesem prominenten Ort dieses
so ist der verzweifelt, ja, weil Herr Frankfurter geschrieben hat, würde das Menschen wahr und antastbar.
Genau so.
Als Kommentar.
Ja, so hatte das, der hat ja wirklich, das war ein berühmter Artikel von ihm, eine ganze Seite hat geschrieben, der berühmte Bundesrichter Böckenförde, ne? Als dieser neue Kommentar kam. Menschenwürde wahr und antastbar. Genau darauf läuft es. Also, faktisch gibt es immer noch mal die Rückschritte, aber dass es mal so formuliert worden ist und ich darauf zurückgreifen kann, das meine ich auch, das ist ein Fortschritt. An sich gibt es Dinge, die eigentlich schon mal wirklich klargestellt worden sind und auch überzeugend klargestellt sind für Menschen guten Willens. Also man muss nicht alle Irrtümer wieder neu machen und man muss auch nicht alle Wege zum Richtigen immer wieder neu suchen. Es sind schon Argumente dargelegt worden, und die man übernehmen kann. Und da hat sich natürlich ein Schatz angesammelt inzwischen, der da ist. Und da kann man wirklich nur dankbar sein. Die Frage ist eben, wie liest man es? Ich habe immer, wenn ich philosophiegeschichtliche Vorlesungen gehalten habe, den Leuten gesagt, es ist keine Geschichte von Irrtümern, sondern eine Geschichte von Einsichten. Das ist der Grund, warum ich zum Beispiel gegen so ein Buch wie Sophies Welt bin. Das ist ja raffiniert geschrieben und wirklich spannend und lustig. Aber der Grundeindruck ist der, da spinnen die Leute rum. Der eine sagt, alles kommt aus dem Wasser, der nächste alles aus der Luft und so darum. Da dachte ich, ja, ganz interessantes Panoptikum. Aber dass es mit Wahrheit was zu tun hätte eigentlich, dass man da Einsichten gewonnen hat, die man nicht wieder aufgeben soll, das kommt dort nicht vor.
Dafür sind wir ja hier bei Ihnen.
Das probiere ich, das hier zu sagen. Nee, das muss wirklich sein. Und Hegel hat das zweimal in Gutachten geschrieben, als er gefragt vom Minister, was er über Philosophie an den Schulen denkt, im Gymnasium. Er hat gesagt, wahrscheinlich denken die Leute, man macht am besten Philosophiegeschichte. Er hat gesagt, nein, das führt nur zu so einem Halbwissen und zur Eingebildetheit, dass man das so weiß, was die Leute alle so für Zeugs geglaubt haben. Also man müsste anfangen mit Sachproblemen. Und da sehen, was dabei herausspringt. Und da finde ich, hat er voll recht. Das andere klingt zwar also so interessant und lustig, aber es baut tatsächlich dem Relativismus vor und man hat den Eindruck, es sei eine Geschichte von spinnenden Leuten. Während ich behaupte, Philosophiegeschichte ist eine Geschichte von Einsichten. Jeder hat irgendwas gesehen, was in dieser Form er beigetragen hat. Und dann ist die Gefahr, dass wir um diese Einsicht, das ist so wie also so ein Stern, so hat das Heidegger ja auch genannt, jeder Denker habe so einen Stern. Und dann gibt es da so einen Hof an Licht drumherum. Und da sind wir in der Gefahr, das auch mit für evident zu halten. Und deswegen müssen wir uns da mit anderen Positionen auseinandersetzen. Dann schrumpft das auf das zusammen, was wirklich die Evidenz ist. Vorher halten wir dann so Dinge, die wir meinen, die hingen damit zusammen, auch für Evidenz. Und da kommen dann Fehler hinein. Aber im Kern hat man erstmal was gesehen. Und das ist auch ein Satz, den ich immer wieder zitiere, den habe ich bei Leibniz in einem seiner Briefe gefunden, wo er sagt, so gegen Ende seines Lebens hat er es geschrieben, sagt, er hat den Eindruck gewonnen, dass die Philosophen in dem, was sie positiv sagen, meistens recht haben, aber Unrecht in dem, was sie verneinen. Deswegen passe ich auch mal auf mit den Verneinungen, ob ich da wirklich, andererseits muss man auch verneinen, was zu verneinen ist. Haben wir ja getan, also muss unantastbar bleiben. Ne? Aber da gehört es hinein. So, jetzt ist jetzt wieder Schluss, dann machen wir in 14 Tagen weiter. Also auf der Seite 124. Ist ja wurscht, wie weit wir kommen, die Hauptsache wir klären was dabei immer. Machen wir auch. Habe ich schon abgeliefert. Man muss ja schon abliefern. Ne? Ich habe schon hingeschrieben, habe schon abgeliefert und habe einfach statt drittens viertens geschrieben. Ne? Dann machen wir einfach weiter. Ja.